Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind in diesem Jahr im Jahr der Reformationsfeier. 500 Jahre Thesenanschlag, Anschlag der 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg. Aus Anlass dieses Reformationsjubiläums predigen wir Grümitzer Pastoren jetzt schon ein Dreivierteljahr lang jeden Sonntag auf Grundlage einer Predigt von Martin Luther, die er vor 500 Jahren gehalten hat. Und von dieser Regel wollte ich auch an diesem Tag nicht abweichen. Es gab nur ein Problem. Ich weiß nicht, ob man vor 500 Jahren kein Erntedankfest feierte. Jedenfalls war keine Erntedankpredigt von Martin Luther aufzutreiben. Heute ist ja regulär der 16. Sonntag nach Trinitatis. Und so habe ich einfach die Predigt vom 16. Sonntag nach Trinitatis genommen, die Luther vor 500 Jahren gehalten hat. Aber sie passt. Denn Erntedank bedeutet, dass wir Dank sagen für die Ernte, für die Früchte des Feldes, des Gartens, der Natur. Dank für das Leben, das Gott seiner Schöpfung geschenkt hat und für all sein Wirken, das uns am Leben erhält. Wir danken also Gott als den, der der lebendige Gott ist und uns das Leben schenkt. Und in der Lesung geht es genau um dieses Leben, das Gott schenkt, aber in einem anderen Sinne, nicht so sehr bezogen jetzt auf diese Wunder der Schöpfung, sondern mehr direkt gezielt eben auf diese Kraft und Macht Gottes, dass er Leben schenken kann. Die Lesung steht bei Lukas im 7. Kapitel. Ich trage sie jetzt einmal vor. Einige Zeit später ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte: Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum. Wenn Jesus einen Toten auferweckt, dann ist das im Grunde noch einmal eine Schaffung aus dem Nichts, ein Schöpfungsakt. Insofern eigentlich ein ganz direkter Bezug zum Erntedankfest, wo wir Gott preisen und loben für das, was er durch die Schöpfung, in der Schöpfung, mit der Schöpfung und mit uns getan hat. Vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, frag mal meine Kollegin, das ist 14 Tage her, hatten wir ein großes Treffen zwischen Pastoren und Landwirten in der Nähe von Malente. Es war die Frau Dr. Engelhardt vom Bundesamt für Naturschutz gekommen und berichtete über Gentechnik. Uns allen, Pastoren und Landwirten, wurde fast übel, als wir das hörten, was sich derzeit ungeahnt in den Baukästen der Gentechnik tut. Es gibt eine neue Methode der Gentechnik, die uns allen noch überhaupt nicht bekannt war, die sich aber ausbreitet wie ein Feuerbrand über die ganze Erde. Diese Gentechnik nennt sich CRISPR-Cas, CRISPR.Cas, und hat folgenden Hintergrund. Ich rolle einfach mal so ein bisschen den Vortrag auf, den die Frau Dr. Engelhardt vom Bundesamt für Naturschutz gehalten hat. Sie sagte: Bisher gingen wir davon aus, dass es drei Lebensformen, drei Reiche des Lebens auf der Erde gibt, nämlich die Pflanzen, die Tiere und die Pilze. Durch die Gentechnik sind wir gerade dabei, ein neues Reich des Lebens zu schaffen, und dieses Reich nennen wir das synthetische Leben, das von Menschen selbstgemachte und hervorgerufene Leben. Inzwischen gibt es weltweit regelrecht sportliche Wettbewerbe, wie man mit diesem CRISPR-Cas neue Lebensformen hervorbringen kann. Man hatte nämlich vor 10 bis 15 Jahren etwas entdeckt. Es gibt ein Bakterium, das sich außerordentlich gut gegen Viren schützen kann. Man hat untersucht, wie das angehen kann und hat festgestellt, dass sich im Erbgut dieses Bakteriums eine Art kleines Genschiffchen befindet. Und dieses Schiffchen ist in der Lage, sich einem Virus zu widmen und den abzuscannen und zu erkennen, wie man dieses Virus unschädlich machen kann. Dieses Schiffchen funktioniert dann wie eine Schere. Wenn das nächste Mal ein Virus andockt, greift es dessen Genkette an, schneidet etwas heraus. Das ist dieses CRISPR-Cas, schneidet etwas heraus und der Virus ist unwirksam. Nun ist es vor 12 bis 15 Jahren den Forschern gelungen, diese Genschere zu isolieren und nun wie ein Handwerkszeug zu nutzen. Damit kann man jede Lebensform, Pflanzen oder Tiere, gezielt verändern. Man kann Gene rausschneiden, man kann Gene ausschalten, man kann Gene anschalten. Und das Ganze ist ganz, ganz einfach. Es gibt sogar im Internet schon kleine Baukästen, die man bestellen kann, oder Anleitungsbücher. Und das kann jeder zu Hause in seiner Garage durchführen. Und so wie vor 30, 40 Jahren die ersten Computer in amerikanischen Garagen entwickelt wurden, so gibt es jetzt weltweit Gruppen von Pseudowissenschaftlern, die in ihrer Garage ein eigenes Labor haben und versuchen, neue Lebensformen durch CRISPR-Cas zu entwickeln. Es gibt schon Wettbewerbe in Amerika. Vor 12 Jahren, sagte uns die Frau Dr. Engelhardt, kamen aus 5 Laboren weltweit Menschen nach Amerika, und so wie man selbstgebaute Roboter vorstellt bei Wettbewerben, wo dann Studentengruppen gegeneinander antreten, tritt man nun an mit neuen Lebewesen. Also Bakterien, die man verändert hat, die plötzlich leuchten, im Dunkeln leuchten oder monsterhaft aussehen und so weiter und so fort. Und dann werden also Sieger ausgewählt. Vor 12 Jahren, wie gesagt, 5 Labore, dann zeigte sie uns Jahr für Jahr bis heute, wie sich ein ganzer Teppich von Garagenlaboren über die ganze Erde verbreitete und die Studentengruppen nun wetteifern und dabei sind, neue Lebensformen zu züchten und gegeneinander auf solchen Wettbewerben anzutreten. Für uns war das gruselig und wie Science Fiction. Und das Schlimme ist, bisher war es so, dass die alte Form der Gentechnik war im Nachhinein nachweisbar. Man konnte dann Pflanzen oder Tiere untersuchen und sagen, Moment, da hat ein Mensch manipuliert. Bei diesem CRISPR-Cas ist das nicht mehr möglich. Und es ist doch wohl ganz klar, dass der Mensch, so wie er ist, der wir ja Nachkommen sind, ich sage es mal biblisch und theologisch, von Adam und Eva, wir tragen alle den Sündenfall in uns, wenn der Mensch die Macht bekommt, mit so einem Werkzeug Unfug anzustellen, dann tut er das. Und wie schnell können das solche Gruppierungen wie der IS oder andere kriminelle Vereinigungen für ihre Zwecke missbrauchen oder auch Bereiche des Militärs in diktatorischen Ländern. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es ist jetzt schon in Amerika so, dass man sich dort Babys bestellen kann. Wenn es also Retortenbabys sind, künstliche Befruchtung, man kann sich aussuchen, die Haarfarbe, die Augenfarbe und. Man kann auch aussuchen, ob von irgendwelchen großen Künstlern, Popstars, Samen verwendet wird, damit möglichst die eigenen Kinder dann auch in diese Möglichkeit, berühmt zu werden oder diese entsprechenden Anlagen zu entwickeln, zu kommen. Es gibt übrigens derzeit noch anzuschauen bei der ZDF-Mediathek im Fernsehen einen Film von dem Wissenschaftler Lesch. Wie heißt es noch? Leschs Kosmos heißt die Serie. Und da heißt es, die neue Schöpfung ist der Titel. eine Sendung genau zu diesem Thema, wo auch über diese Retortenbabys gesprochen wird. Also gruselig, unheimlich. Und diese Frau vom Bundesamt für Naturschutz sagte auch, zum Beispiel bei den Krankheiten, die Affen befallen können, bei ganz schweren Viruserkrankungen, Ebola zum Beispiel gehört dazu, da reicht manchmal eine kleine Veränderung, ein Genschalter, und schon können diese Krankheiten auf Menschen übertragen werden. Wenn jetzt irgendwelche Leute in irgendwelchen Garagen irgendwo ihre Experimente machen, man weiß nicht, was daraus wird. Mit der alten Gentechnik hat man vor etlichen Jahren einmal einen kleinen Versuch, ich meine, das war im Ruhrpott, gemacht. Da hat man Petunien farblich verändert. Hat dann diese genmanipulierte Saat in einem kleinen Hinterhof in die Erde gebracht und wollte ein kleines abgegrenztes Experiment durchführen. Heute gibt es diese Petunienart auf der ganzen Erde. So hat sie sich verbreitet. Und wenn man sich einmal vorstellt, was da in diesen Garagenlaboren geschieht, es ist gruselig. Und ich denke, wir sind hier wirklich bei dem Thema, was ist das Leben? Von wem kommt das Leben? Wie gehen wir mit diesem kostbaren Schatz des Lebens um? Und was können wir bloß tun, damit wir nicht wie Adam und Eva meinen, sein zu können wie Gott und anfangen wie mit einem kleinen Experimentierkasten in dieses Wunder des Lebens einzugreifen? Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebiet, wo wir alle sehr, sehr wachsam sein sollten. Und ich denke, wir als Kirche, wir als Gläubige müssen die Kostbarkeit, die Einzigartigkeit des Lebens an dieser Stelle besonders betonen und sagen, das ist eine Sache Gottes. Da müssen wir Menschen uns zurückhalten. Wir dürfen nicht uns aufspielen und selber Gott spielen und meinen, das Leben nach unserem Sinne formen und beeinflussen zu dürfen. Jesus und die Bibel sagen jedenfalls, oder Jesus von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Oder Johannes 11, Jesus erwiderte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Martin Luther vor 500 Jahren hätte gar keine Vorstellung davon gehabt, dass es so etwas wie die Gentechnik irgendwann einmal gibt. Für ihn ist Jesus jemand, der das Leben ist. Und er bewundert diese Begegnung zwischen Jesus und der armen Witwe. Und er sagt, diese Frau, die ist so in ein Elend gefallen, in der damaligen Zeit, wo es keine Sozialversicherung gab, wo eine Frau abhängig davon war, dass sie Familie hatte, dass sie einen Mann hatte, dass sie einen Sohn hatte, der sie im Alter unterstützt. Und sie hatte alles verloren. Erst den Mann, jetzt den Sohn. Sie war mittellos, verarmt und elend. Und dieser Jesus, der lebendige Gott ist, der das Leben selbst ist, hat ein Herz für diese Frau, ist voller Mitleid, geht auf sie zu und schenkt Leben. Luther wird gar nicht müde, von einem Satz zum anderen die ganze Predigt hindurch diese unendliche Liebe Gottes zu preisen und zu loben und zu sagen, Gott schenkt uns nicht nur das Leben, nein, er ist das Leben, er ist die Liebe selbst. Und das Leben, was er geschenkt hat, das ist nichts als reine Liebe. Und so wie Jesus dieser Witwe begegnet, dieser armen Frau, so begegnet er uns. Denn was er hier tut, ist eine Zeichenhandlung. Eine Zeichenhandlung dafür, dass er das Leben ist und dass er diese Welt geschaffen hat und uns als Menschen geschaffen hat, weil er uns dieses Leben, das seine Liebe beinhaltet, schenken möchte. Und so wie er diesen jungen Mann auferweckt, so möchte er es bei allen tun, die sich an ihn halten, die ihm glauben, die auf sein Wort hören, und möchte uns hineinholen in seine Ewigkeit, uns das ewige Leben schenken. Und insofern ist diese Predigt von Luther fast ein Lobgesang, ein Lobpreis auf diesen wunderbaren Herrn. Und erstaunt, wie leicht es für ihn ist, aus dem Nichts und sogar aus dem Tod, aus dem absoluten Scheitern heraus, neues Leben zu schaffen. Er sagt ein einziges Wort von Jesus und schon wird es Wirklichkeit. Ich lese einmal ein Luther-Zitat vor. Der Sohn der Witwe ist tot. Er hat das Gehör und alle Sinne verloren. Aber sobald Christus mit ihm redet, hört er. Das ist doch eine seltsame, wunderbare Geschichte. Der da nicht hört, der hört. Und der da nicht lebt, der lebt. Und es geschieht doch nicht mehr, als dass Christus seinen Mund auftut und ihn auffordert, aufzustehen. Das eine Wort ist so mächtig, dass der Tod weichen muss und das Leben wiederkommt. Am meisten bestaunt er diese unendliche Güte und Liebe und dass er es gern tut. Und er sagt, das sollen wir uns sozusagen im Herzen, ins Herz aufnehmen, dass er uns gerne sein Leben schenkt, dass er uns gerne segnet, dass er gerne mit uns die Ewigkeit teilt. Es wird dann nachher sogar noch ganz reformatorisch, wo er dann uns sozusagen den Unglauben aus den Ohren wäscht und er sagt, glaubt nicht, dass Jesus gekommen ist, um uns am Ende zu richten und zu verdammen. Er will uns nicht zugrunde richten, nein, er will uns aufrichten. Er will uns beschenken mit seiner Liebe, seiner Gegenwart. Und es ist ihm so ein leichtes. Er hat die Macht, weil er das Leben selbst ist. Ein Wort von ihm genügt. Luther bringt immer so herrliche alltägliche Beispiele. Er sagt, Mensch, wenn du einschläfst, sagt Luther, wie oft muss man dich manchmal rütteln, damit du wieder wach wirst? Manchmal 10-mal, bis du dann endlich die Augen aufmachst oder bei den jüngeren Leuten, wenn sie keine Lust haben, zur Schule zu gehen. Aber bei Jesus reicht ein Wort und es kommt Bewegung, es kommt Leben wieder zu uns und in unsere Existenz hinein. Ja, und diese Liebe Gottes, die feiern wir auch am Erntedankfest. Dass er uns so reich ausstattet mit einer Schönheit der Schöpfung, einer Fülle der Schöpfung, wo wir, wenn wir teilen würden auf der Erde, alle im Überfluss zu essen und zum Leben hätten. Was für ein wunderbarer Herr, der schon durch die Schöpfung sagt, wie gut er es mit uns meint. Im Psalm 104 heißt es, Herr, wie zahlreich sind deine Werke. Mit Weisheit hast du sie alle geschaffen. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. Oder schauen wir in die schönen Worte der Dichter hinein, die die Schöpfung preisen und an der Schöpfung schon ablesen können, wie sehr Gott uns liebt. Immanuel Geibel zum Beispiel. Die ganze Welt ist wie ein Buch, darin uns aufgeschrieben, in bunten Zeilen manch ein Spruch, wie Gott uns treu geblieben. Wald und Blume, nah und fern und der helle Morgenstern sind Zeugen von seinem Lieben. Das preisen wir heute, daran denken wir heute. Und wir verknüpfen es mit einer großen Ehrfurcht vor diesem Impuls des Lebens, den Gott in diese Schöpfung gelegt hat. Wir verknüpfen es auch mit einer Mahnung, diesen Impuls des Lebens nicht zu beschädigen durch die heutigen Möglichkeiten, die wir in der Gentechnik haben. Dass wir alle wachsam sind und diese Ehrfurcht behalten und durch Regeln und Gesetzeswerke diese Dinge, soweit sie denn hilfreich sind, kontrollieren. Hilfreich meine ich, wenn man zum Beispiel damit tödliche Krankheiten heilen kann. Wenn man es verhindern kann, dass wir für uns schädliche Spritzmittel auf die Felder bringen müssen. Wurde dort gesagt, es kann durch eine Genveränderung möglich sein, dass bestimmte Schädlinge nicht mehr die Pflanzen befallen und deshalb wir eben auf Spritzmittel verzichten können. Also es gibt positive Aspekte, positive Möglichkeiten. Aber ich glaube, wir brauchen ein strenges Regelwerk und staatliche Kontrolle, damit das auch in diesem positiven Bereich bleibt. Die Ehrfurcht vor dem Leben, die darf uns nicht verloren gehen. Und wir dürfen nicht der Versuchung verfallen, sein zu wollen wie Gott und zu meinen, wir könnten das Leben nach unserem Gutdünken hier auf der Erde manipulieren und verändern. Und das nächste ist, dass wir an dem Verhalten Jesu, dieser Witwe gegenüber erkennen, in dieser Welt ist Gottes Liebe zu Hause. Und diese Liebe sollte eigentlich der Boden sein, auf dem wir stehen, die Richtschnur für unser Handeln, auch eine Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber. Und sie sollte uns dazu führen, dass, darauf weist Martin Luther am Ende auch hin, dass so wie Jesus eben barmherzig war, wie er Mitleid hatte mit dieser Frau, sind wir aufgerufen, ebenfalls barmherzig zu sein mit Menschen, die wir kennen, in unserer Nähe oder auch in der Ferne, in anderen Ländern, in Syrien, im Sudan, Nordafrika, überall, wo Elend und Leid regieren, wo Menschen hungern, wo Menschen nicht satt werden, wo Menschen keinen Arzt aufsuchen können und so weiter und so fort. Alles, was wir nur tun können, um ihnen zu helfen. Luther sagt, es begegnet uns in der Haltung Jesu nicht nur Liebe. Barmherzigkeit ist mehr als Liebe. Barmherzigkeit ist, dass man sich die Not des anderen zu eigen macht und so reagiert, als wäre man selbst betroffen. Das ist das, was Jesus hier macht. Er kümmert sich um diese Frau, als wäre es seine Mutter. Er kümmert sich um den Jungen, als wäre es sein Sohn. Und er springt hinein in die Bresche und hilft. Und Martin Luther sagt, dazu sind auch wir eingeladen. So lasst uns Erntedank feiern, in der Ehrfurcht vor dem Leben, das Gott uns geschenkt hat. Auch in dem Bewusstsein, dass er uns mit dieser Schöpfung eine hohe Verantwortung in die Hände gelegt hat. Wir sind auf der Erde so etwas wie Mitschöpfer, Mitbewahrer dieses Lebens, dieses Gutes, das er uns geschenkt hat. Dass wir in allem Gottes Liebe begegnen und dass wir diese Liebe nicht nur für uns behalten, sondern weitergeben an Menschen, die Gott uns über den Weg führt und die unsere Liebe und Zuwendung und Hilfe brauchen. Dafür segne uns Gott. Amen.